Und wieder ist es Zeit für Geschichte, zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt Sie Harald Asel. Bevor ich gleich an eine epochemachende Erfindung erinnere, die gerade 250 Jahre alt geworden ist, will ich zunächst den Internationalen Museumstag erinnern. In diesem Jahr ist es der 18. Mai. Also, an diesem Sonntag soll weltweit an die gesellschaftliche Bedeutung von Museen erinnert werden, denn das Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und nicht zuletzt das Vermitteln trägt ja historische Tatbestände und neue Erkenntnisse in die öffentlichen Debatten hinein, an denen sich dann möglichst viele Menschen beteiligen sollten. Deshalb bieten Museen am Museumstag auch oft freien Eintritt und viele Sonderveranstaltungen und nutzen die Aufmerksamkeit auch für die Eröffnung neuer Präsentationen. Wer ist zum Beispiel Otto Altenkirch? Der Maler steht aus Anlass seines 150. Geburtstags auf Burg Zuiesa im Mittelpunkt. Michendorf, nördlich vom Sediner See, ist durch seinen Münzfund von 1880 in einschlägigen Kreisen bekannt, mit über 2000 Einzelstücken aus dem 12. Jahrhundert. Der Heimatverein stellt den Fund nun in einer neuen Präsentation in der Mühle am Wolkenberg vor. Und die jüngere Geschichte, die lässt uns nach Eisenhüttenstadt blicken. Vor 75 Jahren, im Juli 1950, wurde der Ausbau als sozialistische Planstadt begonnen. Das Städtische Museum beschäftigt sich daher mit den ungebauten Visionen, und zwar bis zum September. Das waren einige Schlaglichter für Brandenburg. Mehr Aktivitäten sind dort über den Museumsverband zu erfahren. Für Berlin lässt sich das Programm leicht über das Museumsportal finden. Auf diese Weise habe ich ein Angebot der Berliner Unterwelten am Zeughaus entdeckt, eine Fotoausstellung zum Kriegsende 1945 in der unterirdischen ehemaligen Toilettenanlage, geöffnet zwischen 10 und 18 Uhr. Und damit sind wir beim Stichwort epochemachende Erfindung, denn seit genau 250 Jahren ist in puncto Fäkalienbeseitigung ein Standard, zumindest hierzulande, erreicht worden, um den uns Antike und Mittelalter wohl beneiden würden. Michael Stang über den Siphon.
Wir alle gehen jeden Tag etwa 4 bis 7 Mal zur Toilette. In westlichen Gebieten ist das in der Regel ein Wasserklosett. Eine Erfindung, die die meisten von uns wie selbstverständlich hinnehmen, sagt Industriedesignerin Bettina Möllring.
Es sind viele Dinge, die jetzt irgendwie banal wirken, dass man denkt, naja, Gott, das kann ja jeder. Aber das ist nicht so. Ne? Das sind ganz viele Dinge, wo man denkt, ja, okay, wie finden wir da eine Lösung? Und die einfachsten Lösungen sind immer die besten Lösungen.
Die Erfindung des Wasserklosetts, wie wir es heute kennen, kann keiner Einzelperson zugeschrieben werden. Die Toilette ist die Summe verschiedener neuer die meist in Großbritannien entwickelt wurden. Einer der Protagonisten war Sir John Harrington. Es ist das Jahr um 1596.
Es gibt Belege, dass er in seinem eigenen Haus in Kent diese Toilette mit Wasserspülung, Spülkasten und Ventil für sich selbst gemacht hat. Und dann hat die Königin Elisabeth davon irgendwie Wind bekommen und wollte das auch haben. Und das hat sie dann auch bekommen und das wurde installiert im Schloss bei Richmond.
Bettina Möllring ist Professorin an der Mothesius Kunsthochschule in Kiel. Sie hat ihre Doktorarbeit über Toiletten geschrieben, genauer gesagt über die Gestaltung von Sanitärobjekten und ihre Verwendung in öffentlichen und privaten Bereichen. Königin Elisabeth verfügte nach der Installation zwar über das Privileg, ein Wasserklosett zu besitzen, aber ein Problem blieb. Der Geruch. Die Ausdünstungen kamen durch die Toilette wieder nach oben. Da half auch kein Nachspülen. Erst knapp 200 Jahre später wurde dieses Problem gelöst durch Alexander Cumming. Der britische Uhrmacher und Mathematiker war ein gefragter Meister der Präzision. König George III. Beauftragte ihn mit der Herstellung eines Gerätes zur Aufzeichnung des Atmosphärendrucks. Außerdem erfand Cumming ein Schneidegerät, mit dem sich Präparate für Mikroskope herstellen ließen. Seine größte Erfindung ist aber eher simpel und rustikal. Ein S-förmig gebogenes Rohr.
Cummings wird sicherlich gebastelt haben. Und das Besondere ist, dass er eben das Abflussrohr, das man ja braucht für ein Water Closet, das hat er zweifach gekrümmt und hat dadurch es geschafft, dass es einen Geruchsabschluss gibt.
Für diese Erfindung bekam er am 3.5.1775 ein Patent. Dabei fallen die Exkremente direkt in das Wasser und das gekrümmte Abfallrohr ist nach dem Prinzip von kommunizierenden Röhren stets gleich hoch gefüllt. In der unteren Biegung des Rohres verbleibt stets etwas Wasser und hält die Gerüche fern.
Man hatte große Probleme, eigentlich sehr, sehr lange, dass es schlimme Gerüche gibt. In London gab es, glaube ich, das war so im 18. Jahrhundert, gab es den Great Stink, wo ganz London einfach dermaßen gestunken hat, dass man da gar nicht mehr leben konnte. Und also dieser Geruchsverschluss ist schon etwas sehr, sehr Gutes.
Cummings' Erfolg liegt in der Einfachheit seiner Erfindung, deren Prinzip sich bis heute größtenteils gehalten hat, so Bettina Möllring.
Alexander Cummings hat schon eine sehr eigenständige und sehr wichtige Innovation gemacht. Wenn wir das heute betrachten, ist es Common Sense. Das heißt, wir kennen Geruchsverschlüsse. Und die sehen sehr einfach aus, aber letztendlich die Frage ist, wie komme ich zu dieser Lösung? Und wie mache ich das so, dass die Lösung einfach ist, sodass sie auch gut funktionieren kann?
Zwar waren die Toiletten dank des Siphons fortan geruchsdicht, Kanalisationen gab es damals aber noch nicht. Die Exkremente wurden zunächst gesammelt.
Das ist ein großes Problem gewesen. Es gab Senkgruben zum einen. Und in Frankreich, also in Paris war es so, dass die so große Fässer hatten, die hießen Tinette. Und die wurden dann so im Keller einfach so nebeneinander gestellt. Und irgendwann waren die halt voll und dann mussten die entleert werden. Das war aber also keine schöne Arbeit.
Es sollte noch lange dauern, bis Fäkalien direkt außer Haus gespült werden konnten. Zunächst wurde wie in Paris alles in den Fluss geleitet, später dann in Kanalisationen, Rieselfelder und Kläranlagen. Und alle Toilettenabwässer wurden zuvor geruchsdicht durch ein S-förmig gebogenes Rohr gespült. Sichere Toiletten für alle ist eines der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und manchmal scheitert es auch am enormen Wasserbedarf des Wasserklosetts. Zwar konnte die nötige Wassermenge reduziert werden, aber knapp 5 Liter pro Spülung fürs große Geschäft scheinen einfach nötig zu sein.
250 Jahre Siphon, ein Beitrag unserer ARD-Wissenschaftsredaktion. Es sind also die kleinen Dinge, die Weltgeschichte schreiben. Das hat auch schon die österreichische Dichterin Ingeborg Bachmann 1956 in ihrem neapolitanischen Tagebuch entdeckt. Vielleicht ist unbedingt nur das Geringste der Mühe wert, eine Arbeit, die niemand sieht und bezahlt, das Schaben einer Karotte, den Staub wegwischen von einem Brett. Jetzt übrigens zu finden in der Bachmann-Gesamtausgabe im Band Senza Casa. Die kleinen Dinge, dazu passt eine neue Erkenntnis über den Neandertaler, Veronika Bräse.
Unbestritten ist, dass sich Neandertaler vor allem von tierischem Eiweiß ernährt haben. Das verraten die extrem hohen Stickstoffwerte in ihren versteinerten Knochen. Das Fleisch von Mammuts und anderem Großwild hat einen sehr hohen Stickstoffgehalt. Deshalb war die bisherige These, Neandertaler waren Superjäger, haben riesige Mammuts erlegt und auch gegessen. Jetzt kommt eine US-amerikanische Anthropologin zu einem anderen Schluss. Neandertaler waren gar keine Superjäger, sondern haben kleine Maden gegessen und auch verdorbenes Fleisch, das von Maden durchsetzt war. Begründung: Maden haben einen extrem hohen Stickstoffgehalt, ebenso wie verdorbenes Fleisch. Das würde erklären, warum Neandertaler in ihren Knochen sogar noch höhere Stickstoffanteile aufweisen als etwa Hyänen oder Löwen, die sich ausschließlich von Fleisch ernähren.
Und damit genug Vergangenheit aus der Nähe für heute. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.